Liebe teuren Versammelten, liebe Geschwister, ich freue mich von ganzem Herzen, wieder hier unter euch sein zu dürfen und mit euch diese wunderbare Gemeinschaft pflegen zu dürfen. Ich freue mich von ganzem Herzen über Gottes Wort, das wir immer wieder gemeinsam betrachten dürfen. Und bin Gott sehr dankbar, dass wir auf diesem Wort Gottes in unserem Leben gegründet werden können. Ich bin auch Gott sehr dankbar für diesen Vers hier oben, den ich bei euch immer wieder lesen kann. Und es ist auch mein Herzenswunsch, die Städte, wo Gott erlebt und sein Wort verkündigt wird, von Herzen lieben zu wollen. Und so wollen wir heute Morgen auch Gottes Wort gemeinsam betrachten und Gott gleichzeitig bitten, dass er uns mit dem Notwendigen in dieser Morgenstunde auch versorgen könnte. Wir haben ja schon zur Einleitung einen Abschnitt gelesen, wo Paulus uns einiges zu sagen hatte. Und wisst ihr, als Paulus schon am Ende seiner Lebensbahn steht und dem jungen Nachfolger Christi einige Ermahnungen gibt, blickt er auf sein Leben nochmal zurück und sagt: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Und ich habe meinen Laufweg, meine Laufbahn vollendet. Und dann in die Zukunft blickend sagt er: Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der gerechte Richter an jenem Tage geben wird. Und nicht mir allein, sondern einem jeden, der seine Erscheinung lieb hat. Ihr Lieben, Paulus war sich der Belohnung, die ihm im Himmel erwartete, vollkommen bewusst. Er zweifelte nicht daran, was ihm dort erwarten wird, sondern er stand nach einem vollendeten Lebensweg fest in der Gewissheit des Heils. Und das veranlasste ihm, die Ermahnungen an den jungen Bruder Timotheus zu geben. Was wir heute brauchen, ist diese feste Heilsgewissheit, damit wir einen gottwohlgefälligen, festen Glaubensstand mitten unter der verkehrten und verdrehten Geschlecht unserer Zeit einnehmen können. Und ich wünschte, dass Gott uns diesen Segensstand geben und begleiten möchte. Ich lese uns zusätzlich zwei Verse aus 1. Johannesbrief. Und zwar 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14. Und hier heißt es: Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Und dann 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt im Argen liegt. Auch Apostel Johannes redet über eine Gewissheit und bezeugt es den Lesern: Wir wissen. Vor einigen Tagen las ich eine Begebenheit aus einer Broschüre und die hieß Die Ratsversammlungen des Teufels. In dieser Broschüre wird symbolisch gezeigt, wie im Reich der Unterwelt sich die Teufel versammeln und beratschlagen, symbolisch gezeigt, wie sie den Kindern Gottes hier auf dieser Erde Schaden zufügen können. Und der Belzebub, der Teufel Oberster, hält diese Ratsversammlung und hört sich die ganzen Vorschläge der Teufel, der Diener, an. Und wisst ihr, viele Teufel traten mit verschiedensten Ideen auf, diese anwenden und umzusetzen vorhatten. Und der eine trat auf und sagte, ich will die Kinder Gottes auf dieser Erde mit verschiedensten Lustbarkeiten belagern. Ich will ihnen so viel wie möglich Angebote in den Weg stellen, damit sie stolpern und nicht so recht wissen, was sie zu tun und wie sie zu leben haben. Der andere kam auf und sagte, und ich will sie damit schlagen, dass sie sich aufmachen auf die Suche nach Macht, Ehre, Ansehen, Reichtum, Welt und so weiter. Und der dritte stand auf und sagte, ich will sie mit dem Geist der Verachtung und den Geist der Kritik schlagen, dass sie sich gegenseitig belagern und belauschen. Doch der Belzebub war mit diesen ganzen Vorschlägen nicht ganz zufrieden. Ihm schien, dass der Prozess der Entwicklung der Kinder Gottes dadurch abzuhalten viel zu langsam ist. Und er fragte noch, ob es noch einen besseren Vorschlag gibt, bis das ein anderer Teufel aufstand. Und er sagte, ich will die Kinder Gottes dieser Welt mit dem Geist der Gleichgültigkeit schlagen. Ich will sie überfallen und dazu bewegen, ihren geistlichen Seelenzustand zu vernachlässigen, damit sie die Heilsgewissheit verlieren und sich mit einer bloßen Form des Gottesdienstes einfach so zufrieden geben. Und dann, wenn sie damit zufrieden sind, will ich sie mit allerlei beschäftigen. Ich will ihnen so viel wie möglich Beschäftigung in den Weg legen, damit sie keine Zeit dafür finden, über ihren Seelenzustand in all ihre Aufgaben und Arbeit je nachzudenken. Wisst ihr, lieben Geschwister, es scheint, dass diese Methode des Teufels heute den meisten, den größten Erfolg in unserer Zeit hat. Und darum legte Gott mir aufs Herz einen Gedanken, den ich mit euch mit Gottes Hilfe teilen möchte. Und zwar die Notwendigkeit persönlicher Heilsgewissheit. Die Notwendigkeit persönlicher Heilsgewissheit. Unsere Zeit ist mit viel Segen im natürlichen Bereich gekennzeichnet. Wir haben im Überfluss Speise, Kleidung, Nahrung, alles, was wir bedürfen. In jedem Bereich und jedem Bedürfnis des Lebens steht uns nicht nur eine Sache zur Verfügung, sondern Hunderte. Und wir schmachten unter der Wahl dessen, was wir am meisten, am besten für uns in den Gebrauch ziehen sollen. Das verursacht in uns eine Selbstzufriedenheit und eine Gleichgültigkeit auf dem Gebiet des Gottesdienstes. Wir machen uns kaum noch Sorgen, über unser geistliches Wohl in dieser guten Zeit, in der wir leben. Wobei auch für das Geistliche sehr wohl vorgesorgt in jeglicher Hinsicht ist. Die Sorglosigkeit auf dem geistlichen Gebiet versetzt uns alle in einen solchen Zustand der Gleichgültigkeit gegenüber unserem persönlichen Heil. Somit geben wir uns mit einem unklaren Zustand über unsere Seelenheil zufrieden. Und suchen gar nicht so richtig danach, Klarheit zu wissen zu haben, darüber, ob ich die Heilsgewissheit besitze oder nicht. Ob ich ganz genau weiß, dass ich ein Kind Gottes bin oder nicht. An dieser Zustand, ihr lieben Geschwister, dieser Zustand ist kein gottgewollter Zustand, sondern man kann ihn bezeichnen als einen Zustand der geistlichen Verflachung oder Stillstandes oder gar geistlicher Abnahme. Was Gott will, ist, dass wir in einer gewissen starken Heilsgewissheit, in einer Klarheit über unseren Seelenzustand, freudig, mutig, aufgeweckt und munter, tapfer für das Heil unseres geistlichen Wohles kämpfen. Das will und erwartet von uns Gott. Und darin standen die Apostel, als sie sagten, wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Sie sagte nicht, wir hoffen oder wir denken oder wir nehmen es an, sondern die Apostel pflegten diesen geistlichen Zustand der Heilsgewissheit. Sie wussten, wer sie sind. Und sie wussten den Auftrag, den ihnen vermittelt worden ist. Ich kann mich noch gut erinnern, vor gut 6 Jahren, über eine Begebenheit, die ich so mitbekommen habe. Am 12. November, heute ist der 11., am 12. November 2006 landete in Frankfurter Flughafen zum ersten Mal das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380. Diese Maschine ist fähig, auf einmal 555 Fahrgäste mitzunehmen. Auf 2 Etagen platziert. 4 gewaltige Triebwerke treiben diese Maschine an, so dass sie 569 Tonnen Gewicht auf einmal befördern kann. Und dieses Flugzeug hat eine Weite oder Flugweite von ca. 15.400 Kilometer ohne Zwischenlandung. Und wisst ihr, als diese Maschine zum ersten Mal im Flughafen in Frankfurt landete, da versammelten sich Tausende von Schaulustigen, um zu beobachten, wie dieses Flugzeug landen wird. Aber sie wurden zutiefst enttäuscht. Über den Flughafen herrschte ganz dichter Nebel und niemand konnte sehen, fotografieren oder aufnehmen, wie dieses Passagierflugzeug zu diesem Zeitpunkt landete. Und so beschrieben die Reporter die Landung dieses Flugzeugs und machten darauf aufmerksam, dass dieses Flugzeug von zwei ausgebildeten Piloten gesteuert wird. Und fernerhin machten sie aufmerksam, dass die Piloten viel Ausbildung in verschiedensten Bereichen genießen, damit sie diese Maschine bewegen können. Besonders aber werden diese Piloten in einer bestimmten Hinsicht ausgebildet, und diese heißt Blindflug. Das bedeutet, dass diese Piloten die Maschine mit 555 Menschen an Bord auch dann zu Boden bringen können, wenn es ringsumher nicht sichtbar ist. Wenn die Technik vielleicht versagt, wenn vielleicht keine Navigatoren mehr die Strecke anzeigen oder sonst irgendwelche technische Defekte auftreten. Und damit diese Piloten fähig sind, der Maschine zu landen, werden sie in einem sogenannten Blindflug sehr stark intensiv ausgebildet, damit sie ohne Hilfe der Geräte zurechtkommen können. Und als ich das las oder gehört habe, dachte ich mir, ihr lieben Kinder Gottes, ist das nicht so mit uns Christen? Möchte Gott uns nicht genauso in dieser besonderen Fähigkeiten eines Blindflugs ausbilden? Wisst ihr, es ist leicht, Gott zu dienen, wenn wir ringsumher schauen und genau alles wissen, wie wir tun sollen. Aber Gott möchte, dass wir diese Ausbildung durch Gottes Wort genießen und dass wir so einen Blindflug fliegen können. Wenn wir in Versuchungen, Anfechtungen, vielleicht Bedrohungen des Lebens nicht mehr wissen, wie wir zu handeln haben. Wenn wir durch gewisse Umstände des Lebens verhindert werden, wenn uns Leid und Not begegnet, damit wir dann genauestens wissen, wie wir unser Leben zu führen haben. Damit wir nicht zerschellen an den Klippen des Lebens, an die wir zu landen haben. Die Apostel wirkten und arbeiteten unter schweren Bedingungen und großen Versuchungen und Gefahren. Aber sie wussten genauestens, wie sie zu tun haben. Sie hatten diese Ausbildung und sie standen in dieser direkten Heilsgewissheit mit Gott. Nie hätten sie das vollbringen können, was sie getan haben, wenn sie auch nur im Wenigen Unklarheit über ihren Seelenzustand hätten. Aber die Apostel wussten ganz genau, wer sie sind, was sie von Gott empfangen haben und welchen Auftrag sie zu erfüllen haben. Die Apostel hatten Heilsgewissheit. Und darum konnten sie sagen, wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind. Ihr lieben Geschwister, ihr lieben Versammelten, wissen wir? Wissen wir genau, dass wir ein Kind Gottes sind? Wir möchten heute mit der Hilfe des Herrn drei bestimmte Punkte angehen und zuerst betrachten, was ist eigentlich Heilsgewissheit? Und dann wollen wir darauf schauen, wie kann ich diese erlangen? Und im dritten wollen wir sehen, wie kann ich diese Heilsgewissheit auf Dauer in meinem Leben erhalten? Nun, was ist Heilsgewissheit? Vorausgesagt möchte ich sagen, dass Heilsgewissheit braucht jeder Mensch grundsätzlich, der selig werden will. Ein Mensch, der unklar in seiner Seele ist, hat keine Heilsgewissheit. Heilsgewissheit schließt eine Gewissheit der Vergebung meiner Schuld in sich. Es ist eine Überzeugung oder dieses klare Wissen, meine Sünde und meine Schuld ist mir vergeben worden. Gleichzeitig ist Heilsgewissheit ein klares Bewusstsein, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich diese geistliche Verbindung mit Gott besitze. Und ich bin Eigentum des Heilandes. Oft geben sich Menschen in unserer Zeit mit einer guten Hoffnung für das Seligwerden zufrieden. Und wenn man sie fragt, ja, bist du gewiss, dass du selig werden kannst oder wirst? Oh ja, ich hoffe es. Ihr Lieben, Jesus sagte auch einmal oder nannte solche Menschen, der sagte, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ihr Lieben, nicht jeder, der diese gute Hoffnung in sich trägt und zum Herrn aufruft, kann selig werden, sondern derjenige, der den Willen Gottes von Herzen tut. Und was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass jeder Mensch und an allen Enden alle Menschen Buße tun. Das ist der Wille Gottes in der heutigen Zeit. Ein Lied, das wir in unseren Liederbüchern haben, sagt so trefflich dieses nochmal aus. Hoffst du, wenn das Zeitenrad sich für dich zu Ende naht, du wirst gehen zum Himmel ein? Du musst werden frei von Sünd und ein wahres Gotteskind. Sonst gehst du nicht in den Himmel ein. Heilig ist der Himmelsort. Nichts als Reinheit findet man dort. Sünde geht dort nicht ein. Und dann heißt es immer wieder im Chor, Sünde geht dort nicht ein. Sünde geht dort nicht ein. Ein Mensch, der in den Himmel eingehen will, der braucht diese Befreiung von seiner Sünde. Und er braucht diese Gewissheit, dass ihm seine Sünde, seine Schuld vergeben worden ist. Heilsgewissheit ist also mehr als nur eine gute Hoffnung, die wir in unserem Herzen tragen. Es ist diese Überzeugung, diese klare Gewissheit darüber, dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen haben. Ihr Lieben, Heil stammt ja von heilig und bedeutet Genesung, Gesundheit, auch auf dem geistlichen Gebiet unseres Lebens. Also zusammengefasst können wir sagen, Heilsgewissheit ist eine klare Überzeugung meiner vergebenen Schuld, meiner geistlichen Gesundheit und meiner persönlichen Gotteskindschaft. Ich möchte es nochmal wiederholen. Heilsgewissheit ist somit eine klare Überzeugung meiner vergebenen Schuld, meiner geistlichen Gesundheit und meiner persönlichen Gotteskindschaft. Das geistliche Gesundwerden und das Wissen, dass ich geistlich gesund bin, bilden meine persönliche Heilsgewissheit. Nun lasst uns zum Punkt 2 kommen. Wie kann ich diese Heilsgewissheit denn erlangen? Wie kann ich sie bekommen? Als vor 10 Jahren mein Sohn geboren worden ist und ich diesen auf den Händen hielt, freute ich mich von Herzen darüber und sagte, das ist mein Sohn. Mir ist es zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, mein Kind. Inzwischen sind das 10 Jahre vergangen. Und ich denke, mein Sohn, der 10 ist, hat keinen Tag daran gezweifelt, dass er in meine Familie reingehört. Er hat klar in diese Überzeugung in sich, er ist Simon Groß. Was Gott will, ist, dass wir diese klare Gewissheit, diese Überzeugung haben, wir sind ein Kind Gottes. Aber wie? Durch das Hereingeboren werden in die Familie Gottes. In Gottes Reich. Heilsgewissheit erlangt man dadurch, dass man persönlich zu diesem Punkt kommt, dass man sich Gott übergibt. Und dass man Vergebung der eigenen Schuld bekommt und somit ein Kind Gottes wird. In der heutigen Zeit gibt es nur wenige Menschen mit dieser Klarheit in ihrem Herzen. Ich bin ein Kind Gottes. Aber wir sahen, die Apostel hatten das. 1. Johannes 3, 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 6. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Welcher nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Ihr Lieben, das ist Gewissheit. Und diese Menschen wussten, wer sie waren und sie wussten, wer sie geworden sind. Und darum hatten sie diese Klarheit über ihren geistlichen Zustand. Wir sahen auch in Paulus, wie er sagt, ich bin gewiss, weder Leben noch Tod noch Zukünftiges noch Gegenwärtiges noch sonst irgendeine Kreatur mag mich scheiden von der Liebe Christi. Paulus wusste, wem er sich verschrieben hatte. Und er wusste, was ihm erwartet. Und das ist Heilsgewissheit. Wenn der Heilsuchende mit der Last seiner Schuld zu Gott kommt, seine Sünden bekennt, Gott von ganzem Herzen um Vergebung bittet, sich von Herzen von seiner Vergangenheit, von den Taten, die er bisher getan hat, löst und abwendet, schenkt Gott ihm ein neues Leben. Er schenkt ihm Vergebung seiner Schuld und Sünde. Und Gott schenkt ihm Heil, Genesung, Gesundheit für seine Seele. Neue Verlangen und Empfindungen, Hoffnung treibt ihm an in seinem Leben. Er wurde eine neue Kreatur. 2. Korinther 5. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung Gottes. Und dieser Mensch ist in diese Familie Gottes hereingeboren. und er kann klar wissen, er ist nun ein Kind Gottes. Er ist ein Diener Gottes. Tiefe Liebe zum Wort Gottes, zum Gebet, zum Gott dienen, zu den Gottesdiensten, zu der Gemeinschaft, zum Lesen des Wortes Gottes erfüllen sein Herz. Gott gab ihm ja ein neues Herz. Gott nahm von ihm das steinerne Herz, das, was nichts taugte, und gab ihm ein neues Herz. Eins, in das er seine Gebote und Gesetze hineinschreiben konnte. Und darum dient ein Kind Gottes mit Freude Gott. Es ist seine Lust, seine Zufriedenheit und seine Glückseligkeit ist darin erfüllt, dass er Gott dienen von Herzen darf. Wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Was Gott uns geben möchte, und das ist vielleicht zusammenfassend, was Gott uns geben möchte, ist eine klare Überzeugung und Gewissheit durch das Hereingeborenwerden in die Familie Gottes. Und zwar, dass wir Kinder Gottes sind. Aber ihr Lieben, der größte und beste und sicherste Beweis darüber, dass wir ein Kind Gottes sind, ist der, dass wir Zeugnis vom Geiste Gottes bekommen, dass wir Gottes Kinder sind. Lasst uns Römer 8 aufschlagen. Römer 8, Vers 12 bis 14. Oder 14 bis 16. Römer 8, Vers 14 bis 16. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ihr Lieben, dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wisst ihr, ihr lieben Geschwister, was das Gegenteil davon ist, wenn der Geist Gottes uns Klarheit in unserer Seele gibt, dass wir Gottes Kinder sind? Wenn ein Mensch diese Klarheit in seinem Herzen nicht besitzt, dann sucht er diese Lücke mit anderen Dingen zu füllen. Ich habe es persönlich erfahren. Darum darf ich es aus persönlicher Erfahrung weitergeben. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann suche ich mein Leben mit Arbeit für Gott zu füllen. Ich versuche hier und da und noch und hier zu arbeiten, zu wirken, zu machen. Wichtig ist, dass ich beschäftigt bin. Wo ist die Stille? Wo ist die Stille, die ich aufsuche, um klar zu sein, wer ich bin? Bin ich noch ein Kind Gottes? Weiß ich es, dass meine Schuld vergeben ist? Weiß ich, wem ich angehöre und wem ich diene? Ihr Lieben, was Gott will, ist, dass wir in seinem Namen bewusst arbeiten. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir nicht wirken und arbeiten sollen. Umgekehrt, wir sollen. Aber wisst ihr, Gottes Wort sagt, dass jede Tat, die wir tun, nicht im Geist der Liebe für Gott, die ist tot. Wie eine klingende Schelle, die einen Ton von sich gibt, aber nutzlos ist. Nur was getan ist in Liebe für Gott, das behält Wert und zählt vor dem Gott. Lasst uns noch zu dem dritten Gedanken kommen. Wenn ich nun Heilsgewissheit bekommen habe, wenn ich nun ganz genau weiß, dass ich ein Kind Gottes geworden bin und klar weiß, dass ich es bin, was tun, damit ich diese Klarheit, diese Heilsgewissheit auf Dauer behalten kann? Klar ist es, dass der Teufel sein Möglichstes tun wird, um uns davon abzuhalten, um uns sozusagen zu beschäftigen, hier und da Dinge in den Weg und Schlingen zu legen, damit wir davon loskommen, damit wir nicht so richtig wissen, wer wir sind. Seine Absicht ist es, uns Menschen zu ruinieren, uns das Seelenheil zu rauben, das uns gegeben worden ist. Dieses Zeugnis des Geistes uns wegzunehmen. Wenn ich es bildlich sagen darf, dann dürfen wir uns ja vielleicht vorstellen, dass wenn wir aus der Stadt Verderben rausgehen, dem Ziel der Ewigkeit entgegen und am Kreuz des Heilandes vorbeikommen und dort Buße tun, da wird uns das Zeugnis des Geistes gegeben. Buchstäblich gesehen. Und nun gilt es, dieses Zeugnis durch unser Leben hindurchzutragen. Denn die Gewährung, in den Himmel zu kommen, hängt von diesem Zeugnis ab. Nur durch das Zeugnis bekommt er Einlass. Und darum ist es wichtig und wesentlich für uns, dieses Zeugnis, die Klarheit zu bewahren. Denn an der Himmelspforte gibt es keinen anderen Einlass. Was gilt zu tun? Worin liegen die Gefahren, das Heil zu verlieren? Die großen Gefahren liegen in der Sünde. Sie liegen darin, durch Gefühle verleitet zu werden, den Weg Gottes zu verlassen. Sie liegen darin, durch gewisse Einflüsse, innere Einflüsse, die auf uns ausgeübt werden, durch unsere Mutlosigkeit, durch unsere Charaktereigenschaften, durch unsere Unwilligkeit und sonstige innere Hindernisse von dem Weg Gottes abzuirren. Die Gefahren liegen darin, von den äußeren Einflüssen sich beeinflussen zu lassen. Und wir singen so ein schönes Lied. Am Lebensweg gar lauert mancher Feind, der täglich dir zu Schaden droht. Aber Gott sei Dank. Es heißt weiter, doch habe ich allzeit Sieg und nie ich unterleg. Mit dem Herrn ist Sieg mein Los. Gott sei Dank, dass es so ist. Und noch eine große Gefahr. Dazu verleitet zu werden, die Gewissheit des Heils zu verlieren, ist unsere einfache Gewohnheit, ein Christ zu sein. Unsere einfache Gewohnheit, ein Christ zu sein. Und somit, wie wir am Anfang es gemerkt haben, durch Gleichgültigkeit gegenüber unserem eigenen Heil, nachlässig, träge zu werden und das Heil zu verlieren. Ihr Lieben, Gottes Wort sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, die unter dem Himmel herrschen, mit den Geistern der Unterwelt, die sich beratschlagen, wie sie uns Kindern Gottes schaden können, damit wir das Ziel nicht erreichen können. Damit haben wir zu kämpfen. Oder es heißt da in der Schrift, 1. Petrus 5,8, euer Widersacher, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe und hält Ausschau, wem er wohl überfallen kann. damit er sein Opfer überfallen und betäuben kann. Wisst ihr, wie ein brüllender Löwe eigentlich sein Gut aufspürt und es überfällt? Wenn er sieht irgendwas, was er überfallen will, dann geht er erstmals von vorne rein und lässt einen lauten Brüller los, so dass das Tier aufmerksam wird und in diese Richtung schaut. Ganz genau erwartend, von dort muss es kommen. Und dann läuft er einen Kreis um das Tier und greift das Tier von hinten. Und da, wo es gar nicht erwartet, die Gefahr. Und so handelt ein brüllender Löwe, der nach Raub ausgerichtet ist. Und so macht es der Teufel mit uns. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welche er verschlingen kann. Und dann sagt Gottes Wort, wir wissen. Oder Paulus sagt zu Timotheus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Zeiten gräuliche Zeiten kommen werden. Menschen, die den Eltern ungehorsam, die mehr lieben Wohllust als Gottes Wort, die sich selbst mehr lieben und so weiter. Das sollte Timotheus wissen, dass solche Zeiten auf ihm zukommen. Aber wisst ihr, in all diesen Schwierigkeiten, die wir jetzt nun betrachtet haben, gibt Gott uns Gottes Wort, das als ein geeichtes Instrument, wie diese Instrumente für die Piloten, für uns zur Verfügung stehen, damit wir ausgebildet werden in diesem Blindflug unseres Lebens und wir unser Lebenschef an das Ziel sicher bringen können. Und wisst ihr, wo diese geeichten Instrumente in der Bibel zu finden sind? Lasst uns dazu Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ihr Lieben, was der Apostel erhielt in ihrer Heilsgewissheit, war, dass sie blieben in der Apostellehre, im Brotbrechen, im Gebet und in der Gemeinschaft. Und das ist das, ihr lieben Kinder Gottes, was uns heute erhält, mitten unter dem verkehrten und verdrehten Geschlecht auf das Ziel ausgerichtet zu sein. Gott bildet uns durch diese geeichte Instrumente, wenn ich das so nennen darf, genauestens aus, wie wir zu handeln haben. Wenn wir durch Gefühle, durch sonstige Dinge verleitet werden. Wisst ihr, wie diese Piloten, wenn die Technik versagt und sie denn das Flugzeug landen müssen, sie können ja so durch so viele Dinge verleitet werden. Vielleicht das Heck zu stark absenken, vielleicht zu schnelle Geschwindigkeit, vielleicht sonstige Probleme oder zu steil in die Kurve reingeflogen oder sonst irgendwas. Aber dafür werden sie ausgebildet, damit sie diese Schwierigkeiten überwinden können. Und Gottes Wort steht uns zur Verfügung. Und wir dürfen in diesen Dingen ausgebildet werden. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Ihr Lieben, diese Apostellehre, die ist die Grundlage unseres Glaubens, auf die wir unser geistliches Leben aufbauen dürfen. Jesus Christus ist der Grund, auf dem wir bauen dürfen. 1. Korinther Kapitel 11. Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und auf diesem Grund dürfen wir unser geistliches Leben gründen. So wie die Piloten, wo sie ausgebildet worden sind und dann in diese Notlage, Notsituation kommen, Die handeln dann nicht eigenständig nach ihren Vorstellungen und Meinungen, sondern gewiss danach, wie sie in dieser Ausbildungszeit gelehrt worden sind. Und so ist das auch in unserem Leben. Wir dürfen dann handeln, leben danach, wie wir es gelernt durch die Schrift, durch den Grund, den die Apostel gelegt haben. Und dieses Wort Gottes, das ist unsere Richtschnur, die uns den Weg zum Himmel leitet. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dann Leuchte auf meinem Weg. Das ist es. Dann heißt es weiter, die blieben beständig im Gebet. Auch das ist ein wunderbares Mittel, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Wisst ihr, wenn diese Piloten vielleicht in Not gekommen sind und dann gewiss nicht genau wussten, wie sie zu tun oder zu tun hätten, dann greifen sie zum Funk und stellen diese Verbindung dar und erklären ihre Not. Und wisst ihr, dann dieser tröstende Aufruf des Fluglotsens dort am Boden. Und er sagt, bleib ruhig, bleib stille. Ich weise dich an. Ich sage dir genauestens, wie du zu handeln hast. Mach nichts außer dem, was ich dir sage. Und der Pilot darf sich sicher und geborgen fühlen, nachdem er die Anweisungen dessen erfüllt, der ihm den Weg leitet. So ist es in unserem Leben. Wir dürfen in ein Kämmerlein gehen, ins Gebet. Und dort diese geistliche Verbindung, diesen Funkverbindung mit Gott aufnehmen und ihm sagen, lieber Heiland, du kennst die Not, die Situation, die Lage, in der ich bin. Herr, du weißt, lass mich bitte erkennen, wie ich handeln soll. Sie blieben im Gebet. Und das war das Mittel, was ihnen die Gewissheit des Heils erhalten hat. Und Gottes Wort sagt, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset euer Bitten und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Apostel Paulus ruft an, betet ohne Unterlass. Das ist ein Mittel, das uns erhält in unserer Gewissheit vor Gott. Sie blieben in Gemeinschaft, heißt es dort. Wisst ihr, diese Gemeinschaft, wie notwendig ist sie für uns? Wenn wir nochmal diese Piloten betrachten, dann können wir sagen, wenn sie dann die Ziele anfliegen und dort vielleicht eine Ruhepause einlegen müssen, dann versammeln sie sich und tauschen die Erfahrungen aus und erzählen, ja, ich musste einmal landen und dann passierte das und jenes. Und der andere erzählt, wie hast du gehandelt? Ich machte dann dieses und ich folgte dieser Anweisung und so ging es weiter. Und ich konnte das Flugzeug mit 555 Passagieren sicher landen. Wisst ihr, dieser Austausch der Erfahrungen, das bildete die Gemeinschaft. Auch wir dürfen diese Gemeinschaft haben. Sie blieben in der Gemeinschaft und das förderte ihr geistliches Leben. Auch wir dürfen in dieser Gemeinschaft bleiben, uns in Erfahrungen austauschen, uns einander ermahnen, ermutigen, wie die Schrift es uns sagt. Mit eigenen persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen, Niederlagen, Widerwärtigkeiten und all dem, was uns begegnete. Wie herrlich richtete es Gott für uns Menschen ein. Und sie blieben im Brotbrechen. Im Einhalten, in der Erfüllung der Gebote Gottes. Und im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Wisst ihr, das fördert auch unser Leben. Wenn wir in der Erfüllung, im Einhalten des Gottes Wortes bleiben und das unsere Freude und Lust sein kann. Was aber tun, wenn wir vielleicht hier oder da die Heilsgewissheit verloren haben? Und nicht so recht wissen, wer wir sind. Weißt du, liebe Seele, dann darfst du an den Ort gehen, an den Ort zurückgehen, wo du deine Heilsgewissheit verloren hast und dein Zeugnis an der Stelle suchen, wo es möglicherweise dir verloren gegangen ist. Du darfst an die Stelle gehen, wo du ganz genau weißt und verstehst, hier verlor ich meine Heilsgewissheit. Und dort darfst du Buße tun. Dort darfst du zu Gott aufrufen und diese Verbindung wieder herstellen. Und Gott weist keinen ab, sondern er ruft jeden. Und er sagt, einen glimmenden Docht, der nur noch so vor sich hin flackert, löscht er nicht aus. Und ein angeknicktes Rohr, das zertritt er nicht, sondern stellt es aufrecht. Liebes Herz, darum fasse Mut. Bete dich durch, damit du weißt, wer du bist und was du bist. Damit du diesen klaren geistlichen Stand einnehmen kannst und mutig, erquickt, freudig dem Ziel zu eilen möchtest. Nun noch kurz zusammenfassend. Unser Heil und damit unsere Heilsgewissheit können wir bewahren durch äußere Anstrengungen unsererseits, was uns angehört. In Wachsamkeit, in gewisser Selbstkontrolle über unsere Worte, über unsere Absichten, über unsere Zeiteinteilung und so weiter. Wir können es erhalten durch sorgfältige Pflege unseres geistlichen Lebens, der Pflege unserer geistlichen Erfahrungen. Gottes Wort bietet uns diese Speise an. Und er sagt, sei begierig nach der lauteren Milch des Wortes Gottes. Und durch vollkommene Hingabe und Gottergebenheit, sozusagen in der Erfüllung dessen, was meine Pflicht gegenüber Gott ist. Klar ist das, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Aber wir haben einen Gott, der uns zugeneigt ist. Und wisst ihr, wenn wir einen Schritt auf Gott zugehen, geht er zwei auf uns zu, um uns seine Hilfe anzubitten. Darum, nimm teil an geistlichen Arbeit. In der Gewissheit deines Heils. Und in vollkommener Hingabe der Liebe an Gott, so dass die Ehre deiner Arbeit nicht dir, sondern dem Heiland zugeschrieben wird. Beteilige dich überall, wo du kannst, mit der Hingabe deines Herzens an Gott. Sei fleißig in der Erfüllung jeglicher Pflicht, die dir übertragen wird. Suche andere zu unterstützen, für sie zu beten, sie zu ermutigen, zu besuchen, zu trösten. Und weißt du, liebe Seele, suche eigene Stille. Stille fürs Gebet, fürs Lesen des Wortes Gottes, fürs Nachdenken. Und für die eigene Selbstprüfung. Und suche Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Kindern Gottes, wo du persönlich erbaut werden kannst. Ich wünschte, Gott gebe uns dazu die notwendige Gnade, damit wir in vollkommener Heilsgewissheit einmal vor ihm treten können und dieses Zeugnis des Geistes für unseren Einlass in den Himmel ihm überreichen können. Gott segne uns. Amen.